Unschuldsvermutung. Jeder hat die beste Verteidigung verdient. Der Podcast über Sexualstrafrecht mit Strafverteidiger Nikolai Odebralski und Christine Pepersack.
Ja, herzlich willkommen zur ersten Folge unseres neuen Podcasts Unschuldsvermutung. Jeder hat die beste Verteidigung verdient. Der neue Podcast über Sexualstrafrecht mit Strafverteidiger Nikolai Odebralski. Mein Name ist Christine Pepersack und ich spreche mit Rechtsanwalt Nikolai Odebralski, dem Experten für Sexualstrafrecht. Nikolai ist seit 2010 Anwalt für Strafrecht und bearbeitet bundesweit mehr als 800 Fälle im Jahr. Wir sprechen in jeder Folge über ein Thema aus dem Kosmos des Sexualstrafrechts. Anhand eines konkreten Falls, den wir hier vorstellen, machen wir das Vorgehen und Abläufe von Sexualstrafverfahren transparent. Wir sind aber kein True Crime Podcast. Im Fokus stehen bei uns nicht die faszinierenden und aufsehenerregenden Details eines Kriminalfalls. Stattdessen konzentrieren wir uns auf die juristische Sicht eines renommierten Fachanwalts. Wir wollen seriös über diese Verfahren aufklären und informieren. Ich selbst bin keine Juristin. Ich bin Lektorin und habe mit Nikolai an seinem neuen Buch gearbeitet. Dabei haben wir festgestellt, dass das Thema sehr viele Menschen betrifft und uns entschlossen, dazu einen Podcast zu entwickeln. Und so freue ich mich jetzt sehr, mit Nikolai über die Welt des Strafrechts zu diskutieren. Hallo Nikolai.
Hallo Christine. Schön, dass wir beiden jetzt zusammen hier sind.
Ja, ich freue mich auch. Ich habe für die erste Folge dir direkt ein spannendes Thema mitgebracht. Und zwar wollen wir heute über Kinder- und Jugendpornografie sprechen. Warum ist das denn ein wichtiges Thema und warum überhaupt in der ersten Folge direkt?
Weil es viele Leute betrifft und alleine von der Anzahl der Beschuldigten her immer mehr Leute in der letzten Zeit. Ich kann mich erinnern, als wir damit angefangen haben, diese Verfahren schwerpunktmäßig zu bearbeiten, das ist jetzt auch schon 10 Jahre her, im Jahre 2013, 2014 und als es dann so 2016 richtig losging, da hatten wir vielleicht 2, 3 Anfragen in Bezug auf diese Delikte pro Woche. Und dann hat sich das Ganze relativ steil entwickelt und jetzt mittlerweile haben wir 2, 3 Anfragen pro Tag, was Beschuldigte von solchen Vorwürfen angeht. Man merkt, auch wenn man sich die polizeiliche Kriminalstatistik zur Entwicklung der Fälle anschaut, dass man einen ganz starken Anstieg hat. Das hat unterschiedliche Gründe. Man kann da die Gesetze zu nennen, aber alleine auch durch die Möglichkeit der Verbreitung von solchen Inhalten über Social Media, über Snapchat, über WhatsApp-Gruppen. Wir werden da später noch drüber sprechen, wie das dazu kommt, dass Leute überhaupt zu solchen Inhalten kommen, was das für Menschen sind, wie die Menschen ticken und warum man das überhaupt besitzt. Aber wenn man es mal an den Fakten festmacht, hat sich die Anzahl der Fälle laut der polizeilichen Kriminalstatistik von 2022 von ungefähr 50.000 Fällen bundesweit auf 2023 auf fast 55.000 Fälle erhöht und damit ist es eine Zunahme von 10% in einem Deliktsbereich und das ist natürlich für diesen Bereich schon sehr viel.
Und das sind dann ja nur die Fälle, die auch bekannt geworden sind, ne? Also die der Polizei bekannt geworden sind und wahrscheinlich gibt es da noch drumherum ganz viel mehr.
Wahrscheinlich, das ist ja immer die Sache mit den Statistiken und dem Hellfeld und dem Dunkelfeld, aber es ist ja häufig so, dass nicht alle Fälle dieser Art zur Strafanzeige gebracht werden und dann eben auch nicht in die Statistik einfließen. Und darum können wir sagen, dass die Delikte zugenommen haben und darum halt die Entscheidung für dieses wichtige Thema, was viele Leute betrifft.
Ja, danke Nikolai für die kurze Einführung. Ich möchte heute mit dir ja eigentlich eine Reihe von Fragen beantworten anhand eines Falls, den wir uns gleich anschauen. Und zwar, ja, was bedeutet eigentlich dieser etwas sperrige Begriff der Kinder- und Jugendpornografie? Wie wird die Justiz überhaupt aufmerksam auf die Täter? Wie geht es einem Beschuldigten in einem solchen Fall? Und wie läuft überhaupt ein Strafverfahren mit diesem Vorwurf ab? Und das Ganze wollen wir uns anhand eines bekannten und auch konkreten Falles ansehen. Und zwar wurde 2020 ein ehemaliger Profifußballer wegen Kinderpornografie angeklagt. Das ist der Scope, in dem wir uns jetzt bewegen. Und es ist aber ein Fall, den deine Kanzlei nicht selbst bearbeitet hat.
Genau.
Warum sehen wir uns denn gerade diesen Fall jetzt an?
Wir haben uns dafür entschieden, uns den Fall anzuschauen, weil es ein typischer Fall ist aus diesem Bereich. Wie wird die Justiz auf Beschuldigte aufmerksam? Wie gehen Beschuldigte damit um? Wie läuft es dann in einem Gerichtsverfahren ab? Und welche Strafen haben auch Beschuldigte zu erwarten? Der Fall ist Einerseits exemplarisch, weil er die Abläufe verdeutlicht, aber andererseits natürlich auch etwas untypisch, weil der Fußballer, über den wir sprechen, natürlich sehr im Blickpunkt der Öffentlichkeit stand. Und das wollen wir gleich auch an der Stelle sagen, wenn es dann später darum geht, dass dann die Zeitung ganz ausführlich über diesen Fall berichtet hat, in allen Details auch den Namen genannt hat und dann auch natürlich beim Prozess anwesend war, dann gilt das für die meisten nicht prominenten Beschuldigten natürlich nicht. Ich sage das deswegen vielleicht schon an der Stelle, weil unsere Mandanten, die von solchen Vorwürfen betroffen sind, immer große Angst haben vor öffentlicher Bloßstellung, vor einer öffentlichen Hauptverhandlung am Wohnort, in der das dann alles im Detail erörtert wird und dann vielleicht auch der Öffentlichkeit bekannt wird. Und ja, ohne das jetzt schon mal vorwegzunehmen, aber das passiert in der Regel nicht.
Genau. Ja, lass uns doch mal vorne einsteigen und lass uns zurückgehen ins Jahr 2019, September. Der Ex-Nationalspieler, über den wir hier sprechen, hat eine erfolgreiche Karriere hinter sich als aktiver Fußballer, hat im In- und Ausland bei großen Vereinen gespielt, macht jetzt seinen Sprung in eine zweite Art von Karriere, ist als TV-Experte gefragt, soll die EM kommentieren. Eigentlich läuft alles blendend. Er betreibt eine eigene Stiftung, hat eine Fußballschule für Kinder aufgemacht. Und dann passiert Anfang September 2019 eine große Zäsur, weil nämlich ihn bei einem Fußballlehrerlehrgang auf einmal Ermittler abpassen. Ja, sein Zimmer wird durchsucht, seine Wohnung wird durchsucht. Eine große überregionale Zeitung ist live mit dabei. Die Bilder gehen durch Deutschland und sofort weiß irgendwie jeder, dass gegen diesen Fußballer wegen des Verdachts auf Verbreitung von Kinderpornografie ermittelt wird. Wovon sprechen wir aber denn jetzt eigentlich, wenn der Begriff Kinder- und Jugendpornografie fällt?
Also, es ist erstmal, und die Frage stellst du völlig zu Recht und das ist auch eine wichtige Einstiegsfrage, ist erstmal wichtig, sich klarzumachen, wovon man spricht, wenn es um Kinder- und jugendpornografische Inhalte, so ist die genaue gesetzliche Bezeichnung, geht. Früher hieß das Ganze kinderpornografische Schriften, also dieser Begriff Schriften, aber mit zunehmender Digitalisierung hat sich der Gesetzgeber dann dazu entschieden, den Begriff zu ersetzen durch den Begriff kinderpornografische Inhalte, weil eine Schrift, so war das nach der ursprünglichen Gesetzgebung, eben was Geschriebenes, Gedrucktes war und das passte dann nicht mehr zu den aktuellen Fällen, wo ja vieles oder die allergrößte Anzahl dieser Inhalte digital ist. Was ist Kinderpornografie? Man sieht, dass der Begriff sich zusammensetzt aus zwei Komponenten, nämlich zum einen dem Begriff Kinder und dem anderen Begriff Pornografie. Und wenn man, wie wir Juristen das so tun, den Begriff mal aufdröselt und sich dem ersten Teil zuwendet, dann, ja, was sind denn Kinder im gesetzlichen Sinne? Und das kann man relativ einfach auch dem Gesetzbuch selbst entnehmen. Das sind nämlich alle Personen unter 14 Jahren. Und wenn jetzt die Rede von Kindern ist, dann ist das eben die Darstellung von Personen unter 14 Jahren. Was ist Pornografie? Das sind in dem Zusammenhang Bilder, die eine unnatürliche, geschlechtsbetonte Körperhaltung oder sexuelle Aktivitäten darstellen. Und eine Sache ist auch wichtig, das gilt unabhängig von einem möglicherweise erteilten Einverständnis. Es gibt im Rahmen der Begrifflichkeit Kinderpornografie nur verschiedene Kategorien der Art und Weise, wie explizit solche Inhalte dargestellt werden. Das reicht von sogenannten Posing-Aufnahmen. Davon spricht man, wenn jetzt Kinder, also Menschen unter 14 Jahren, in einem sexualisierten Zusammenhang dargestellt werden. Klassisches Beispiel ist da beispielsweise eine unnatürliche nackte Darstellung an Stränden, wie man das ja vielleicht auch häufig schon in Zeitungen mal gehört hat, bis hin auf der anderen Seite zu expliziter Darstellung von Geschlechtsverkehr und sexuellen Handlungen. Ja, als Äquivalent kann man da legale Erwachsenenpornografie nennen. Und wenn sowas unter Einbeziehung von Menschen unter 14 Jahren geschieht, dann spricht man da von Kinderpornografie. Und ja, die Darstellung, eben die bildliche Abbildung, und das ist dann eben das, wovon man spricht.
Genau. Und je nachdem, du hast jetzt gerade von explizit gesprochen, ne? Oder wie ist es dargestellt? Es gibt mehrere Abstufungen. Hat das dann auch Auswirkungen auf sowas wie ein Strafmaß oder wie intensiv überhaupt ermittelt wird?
Also es gibt viele Dinge, die am Ende Einfluss darauf haben, aber die zwei wichtigsten Komponenten sind zum einen, wie viele solche Inhalte letztlich auf den Speichermedien von Beschuldigten festgestellt werden und natürlich auch, das sagst du auch völlig zu Recht, ja, welchen Art und welchen Inhalt diese Bilder haben. Man muss dazu eine Sache sagen, das ist uns ja auch wichtig gewesen in Vorbereitung auf den Podcast. unabhängig davon, ob man jetzt von diesen Posing-Aufnahmen spricht oder eben Sachen, die deutlich schlimmer sind, ist für die Betroffenen natürlich alles schlimm. Und die Betroffenen stehen immer im Mittelpunkt von diesen Verfahren. Und wenn wir jetzt so etwas davon sprechen, ja, welches Strafmaß bedeutet die eine Art der Darstellung und welches die andere, dann ist das hier in unserem Zusammenhang natürlich nicht in so einer Kategorie von das eine ist weniger schlimm als das andere gemeint, sondern wir sprechen über die juristische Betrachtung und welche juristischen Kriterien angewendet werden.
Ja, ist aber ganz wichtig, dass du das auch nochmal festhältst, ne? Dass wir drehen uns hier ja eher um den Beschuldigten und um den Prozess. Dass natürlich die Betroffenen hier die Opfer sind, das ist natürlich ganz klar. Und das wollen wir auch niemandem abreden.
Also es ist immer so ein etwas schwieriger Spagat. Das sage ich dann hinterher meinen Mandanten auch, wenn es dann auf die Verhandlung zugeht. Zum einen geht es um den Beschuldigten, der im Zentrum des Strafverfahrens steht. Welcher Mensch sitzt da? Welcher Mensch hat die Straftat begangen? Und auf der anderen Seite sind die Geschädigten in den Verfahren natürlich die Opfer. Und man kann das, sowohl wir jetzt hier an dieser Stelle als auch später die Beschuldigten im Verfahren, gar nicht häufig genug betonen, dass jetzt nicht der Beschuldigte, der sich da verantworten muss und jetzt juristischen Ärger hat und vielleicht eine Strafe bekommt, dass der jetzt nicht in dem Sinne der Geschädigte ist. Und das wollen wir hier, das wollen wir jetzt auch nochmal deutlich sagen, natürlich auch nicht so vermitteln und so ist es auch nicht. Aber wir schauen, und das hattest du ja auch richtig gesagt, eben auf den Beschuldigten und sehen das Verfahren durch seine Perspektive. Und ja, um mal wieder so zu unserem Ausgang etwas zurückzukommen, ja, wie mag der bekannte Fußballer sich da gefühlt haben, unabhängig davon, dass er natürlich jetzt nicht das Opfer ist. Also nochmal wirklich ganz klargestellt.
Genau, ja, das ist der Spagat, wenn man aus Sicht des Strafverteidigers eben auf das Thema schaut.
Ja, das ist genau. Häufig auch unabhängig von diesen Verfahren, ja auch in allgemeinen Zusammenhängen dann häufig so die Frage, ja, wird uns Verteidigern ja auch manchmal vorgeworfen, ihr lenkt den Blick jetzt zu sehr auf den Beschuldigten, schaut doch mal auf die Opfer. Aber man muss fairnesshalber sagen, die Opfer werden vom Gesetzgeber auch sehr gut geschützt, wenn es um andere Verfahren geht, dann das Recht, sich einen eigenen Anwalt zu nehmen, und deren Interessen werden auch sehr gut vertreten und wahrgenommen, aber wir schauen halt hier jetzt auf die Beschuldigten.
Genau. Ja, lass uns zurück zum Fall kommen. Die Ermittlungen und auch die Hausdurchsuchung kamen ja für den Beschuldigten in diesem Fall sehr überraschend. Und da wollte ich dich einmal fragen, ob das bei diesem Straftatbestand eigentlich immer so ist.
Also die Antwort auf die Frage, ob der Beschuldigte von dem Ermittlungsverfahren weiß, ja oder nein, Die hängt damit zusammen, welchen Sinn eine Hausdurchsuchung hat. Und die Hausdurchsuchung ist ja aus Sicht der Ermittlungsbehörden immer den Beschuldigten quasi in flagranti zu erwischen, wenn er sich der Strafverfolgung nicht bewusst ist. Wenn jemand jetzt wüsste, dass die Polizei ihn auf dem Radarschirm hat und bald kommen wird, um die Datenträger und mögliche Beweise einzusammeln, dann wäre man ja gut beraten, aus beschuldigten Sicht, diese Datenträger aus der Welt zu schaffen. Und wenn die Polizei dann kommt, dann zu sagen, ich habe ja nichts. Aber das wird natürlich aus ermittlungstaktischer Sicht ja auch nachvollziehbar nicht gemacht, um dann eben zu kommen und eben ein authentisches Bild davon zu bekommen, was die Beschuldigten haben oder auch nicht haben. Denn wenn man nichts hat, kann es ja auch entlastend sein. Und natürlich wissen Beschuldigte nicht, dass die Polizei kommt, und sind dann sehr überrascht, dass das dann doch passiert.
Und was macht das dann mit einem Beschuldigten? Also wenn die dann zu dir kommen und sagen, Herr Odebreisky, meine Wohnung wurde durchsucht, ich weiß jetzt gar nicht, was ich machen soll, wie kommen die zu dir?
Also die meisten Beschuldigten, wir hatten das ja schon gesagt, für die kommt das sehr überraschend, dass die Polizei jetzt doch kommt und jetzt so ein juristisches Prozedere sich anschließt. Es kommt immer so etwas darauf an, wann die Beschuldigten zu uns kommen. Manche Beschuldigte, die stecken erstmal den Kopf in den Sand, die blenden das aus, die brauchen auch erstmal ein paar Tage, um sich damit zu konsolidieren persönlich und irgendwie das zu verarbeiten. Und manche Beschuldigte, die rufen dann in der Situation an, dann klingelt bei mir morgens um 6 oder um 7 die Notfallnummer und dann gehe ich dran und dann ruft mich jemand an irgendwo aus Deutschland und ist ganz aufgeregt und sagt, Herr Odebreisky, die Polizei steht jetzt hier bei mir in der Wohnung und die machen jetzt hier eine Hausdurchsuchung wegen strafbaren Bildern und Videos und ich weiß gar nicht, was ich tun soll. Und dann bekommt man eben diese emotionale Ausnahmesituation mit und viele Beschuldigte, die machen sich in dem Moment erst bewusst, was da jetzt überhaupt los ist. Es steht auch so ein bisschen im Zusammenhang damit, in welcher Lebenssituation Beschuldigte sind. Junge Beschuldigte wohnen zu Hause bei den Eltern. Dann muss man sich natürlich gleich gegenüber den Eltern rechtfertigen, die auch völlig überrumpelt sind von dem Vorwurf. Man stellt sich das mal vor, man hat jetzt einen jugendlichen Sohn. Klar, in der Regel sind die Beschuldigten männlich. und der ist 15, 16, 17 und dann wohnt man da zusammen und denkt nichts Schlimmes und morgens kommt die Polizei und sagt, ja, ihr Sohn ist jetzt beschuldigt da in einem Verfahren wegen Besitz von Kinderpornografie. Und dann sind natürlich die Mütter und die Väter in höchster Alarmbereitschaft und häufig noch emotionaler als die Kinder selbst. Wir können später noch drüber sprechen, welche Unterschiede es ja auch bei Beschuldigten gibt. Hatten wir es uns ja auch vorgenommen, bei jungen Beschuldigten, bei älteren Beschuldigten, wie man zu diesen Bildern und Videos kommt. Aber in der Regel, was alle dann doch vereint, ist eine emotionale Ausnahmesituation und bei manchen, je nachdem, was dann dranhängt, ja auch Verzweiflung. Manche, ja, nicht ältere Beschuldigte, aber manche haben zum Beispiel Kinder. Wenn dann das Jugendamt an dem Verfahren beteiligt wird, dann bekommt das Ganze natürlich schon eine existenzielle Dimension. Manche haben Kinder und die Ehefrau ist, ich sag das mal gelinde, natürlich auch nicht sehr begeistert davon, dass es diese Vorwürfe gibt. Die weiß ja natürlich auch gar nichts davon. Also das ist ja auch klar, niemand spricht ja mit seiner Frau darüber. Ich gucke mir solche Bilder an und vielleicht kommt bald die Polizei. Insofern ist die Überraschung dann auf Seiten der Partnerin natürlich auch sehr groß. Oder Partner, das kommt ja auch bei Männern vor, die nur zusammenleben. Bei manchen gibt es eine berufliche Dimension. Beispielsweise haben wir Mandanten, die sind Lehrer, Kindergärtner oder auch Sportbetreuer in ihrer Freizeit. Und wenn das dann weitergegeben wird, dann bekommt das wirklich eine Dimension, mit der viele Beschuldigte auch so nicht gerechnet haben. Und dann muss man beruhigend beraten, die Leute auch abholen, mit den Menschen auch einfach sprechen und dann auch einfach wieder etwas Zuversicht geben. Und die Frage, die viele Beschuldigte in den Situationen dann auch haben, und darum geht es dann ja auch in juristischer Dimension, komme ich jetzt dafür ins Gefängnis und verliere ich jetzt nicht nur neben allen sozialen Dingen, die da auf dem Spiel stehen, vielleicht auch meine Freiheit? Und um das vielleicht auch schon an der Stelle mal zu sagen, für Betroffene, die das hier hören oder auch selbst oder Verwandte von dem Thema betroffen sind, wir bekommen das in der Regel hin, diese Verfahren in Richtung von Bewährungsstrafen zu steuern, außergerichtlich eventuell zu erledigen, je nach Umfang und den Menschen auf jeden Fall die Freiheit zu erhalten.
Genau, da kommen wir auch gleich nochmal drauf. Lass uns aber nochmal einen Schritt zurückgehen an den Anfang des Falls. Die Ermittlungen werden in unserem Fall aufgenommen, nachdem eine Bekannte Anzeige gegen den Fußballer erstattet hat. Sie hat angegeben, dass sie von dem Fußballer selbst kinderpornografische Aufnahmen erhalten hätte. Und daraufhin werden Ermittlungen aufgenommen, woraufhin dann eben zu einem bestimmten Zeitpunkt der Durchsuchungsbeschluss für Wohnung und die Räume der Stiftung aufgegeben werden. Wie kommt es denn eigentlich normalerweise zu Ermittlungen im Bereich der Kinder- und Jugendpornografie? Muss da immer erst eine Anzeige passiert sein oder gibt es da noch andere Wege?
Also wie es normalerweise zu so einem Ermittlungsverfahren kommt, das hat häufig den gleichen Ursprung. Denn es gibt eine halbstaatliche Organisation in Amerika, die nennt man National Center for Missing and Exploited Children, abgekürzt NCMEC oder verkürzt ausgesprochen NCMEC. Und diese Organisation, die stellt das Vorhandensein von kinderpornografischen Inhalten im Internet fest. Sowohl was das im offiziellen Internet, im Rahmen von Browsersuchen anbelangt, als auch in sozialen Medien, Snapchat, WhatsApp. Und diese Organisation überprüft das Vorhandensein, stellt das in Amerika fest und leitet das dann weiter an die jeweiligen nationalen Staatsanwaltschaften. Das bedeutet, jemand, beispielsweise der Beschuldigte, ja, guckt solche Inhalte im Internet an, dann wird das in Amerika festgestellt, nach Deutschland weitergegeben und hier wird das dann der zuständigen Staatsanwaltschaft zugeteilt und die kümmert sich dann eben um die administrative Abwicklung und beantragt die Durchsuchungsbeschlüsse.
Und das Festgestellte passiert ja durch eine Art Algorithmus, ne? Also das ist ja ein automatisches Verfahren, was da abläuft.
Genau, also es gibt ja mittlerweile so gute Software, die dann eben erkennt, ob solche Bilder diese Inhalte haben. Und das genaue Prozedere ist eben so, man muss sich das so vorstellen, dass es eine große Datenbank gibt, in der alle kinderpornografischen Inhalte, die bislang aufgetaucht sind, weltweit eingespeist sind. Und von dieser großen Datenbank ausgehend wird dann abgeglichen, hat irgendjemand diese Inhalte eingestellt? Und wenn dann jemand so ein Bild hat, ich meine, diese Dinge werden ja natürlich nicht immer nur hergestellt, sondern wird ja auf vorhandene Daten zurückgegriffen. Wenn jetzt jemand solche Daten im Internet von rechts nach links schickt, dann vergleicht der Algorithmus das und schlägt dann eben an.
Ja, lass uns von hier aus mal auf den Fall zurückkommen. Also mich interessiert dein juristischer Blick auf die Abläufe des Verfahrens an sich. Es dauert ja, nachdem die Hausdurchsuchung passiert ist, dauert es noch ein ganzes Jahr, bis überhaupt erstmal offiziell Anklage erhoben wird gegen unseren Fußballer. Ja, also erst im September 2020 wird von der Staatsanwaltschaft Anklage erhoben. Warum dauert das denn so lange? Was passiert eigentlich in der Zwischenzeit?
Es ist so, dass die Abläufe in der Tat ungewöhnlich lang sind für ein Strafverfahren. Es gilt in Strafverfahren ein bestimmter Beschleunigungsgrundsatz, auch im Sinne von Beschuldigten, der besagt, auf die Straftat soll dann ja auch zeitnah die Reaktion von Seiten der Ermittlungsbehörden erfolgen. Jetzt gibt es die Besonderheit in diesem Verfahren, dass die Datenträger ausgewertet werden müssen. Und wir hatten ja eingangs schon von sehr stark steigenden Fallzahlen gesprochen. Diese Fälle häufen sich und es gibt einen großen Bearbeitungsrückstau. Und das führt dazu, dass die Auswertung der Datenträger bei solchen Verfahren teilweise zwischen 6, 9 oder auch 12 Monaten liegt. Das ist für die Beschuldigten dann natürlich immer eine besonders große Belastung, weil ja das Damoklesschwert dieses Verfahrens immer über den Köpfen schwebt und der Ablauf ist häufig so, dass die Hausdurchsuchung ist, dann werden die Datenträger entweder bei der Polizei selbst ausgewertet oder an eine bestimmte Stelle geschickt zum Auswerten und dann bekommt man da nach sehr langer Zeit dann eben die Rückmeldung, ob und ja, in welchem Umfang solche Inhalte festgestellt worden sind.
Klar, und dann kann natürlich auch erst Anklage erhoben werden.
Genau, und dann bekommt der Beschuldigte danach nochmal die Gelegenheit zur Stellungnahme und kann dann, nachdem der sogenannte Auswertungsbericht dann mit den Details vorliegt, in welchem Umfang gibt es kinderpornografische Inhalte, jugendpornografische Inhalte, wie viele Bilder sind das, wie viele Videos, gibt es Doppelungen, sind die Dateien nur im temporären Speicher vorhanden, gibt es selbst angelegte Ordnerstrukturen, all das muss man sich ja anschauen. Dann bekommt man nochmal die Gelegenheit zur Stellungnahme und ja, dann wird entweder Anklage erhoben, wie das hier so war, oder das Verfahren auf anderem Weg zum Abschluss gebracht.
Das heißt also, dass gar nicht jeder Verdacht und jedes Ermittlungsverfahren wegen Kinderpornografie dann auch in einer Anklage oder in einem Gerichtsverfahren mündet?
Genau, das steht im Zusammenhang mit den Gesetzen für diese Delikte. Das war ursprünglich so, dass der Gesetzgeber gesagt hatte, wir wollen, dass diese Verfahren bei erwachsenen Beschuldigten immer vor Gericht gebracht werden. Aber jetzt wurde das Gesetz Ende des vorletzten Monats wieder geändert. Und darum ist die Tür jetzt wieder offen zur außergerichtlichen Erledigung. Und das ist sowohl aus Sicht der Beschuldigten als auch aus juristischer Sicht eine sehr gute Entscheidung.
Dann schauen wir uns doch mal an, in unserem Fall, wessen der Beschuldigte eigentlich genau angeklagt worden ist. Also zur Last gelegt wird ihm die Weitergabe von ca. 30 Dateien von Kinder- und Jugendpornografie an verschiedene Frauen. Außerdem wird ihm vorgeworfen, dass er nahezu 300 weitere Dateien besessen haben soll. Er soll an verschiedenen Tagen Fotos verschickt haben, die den schweren sexuellen Missbrauch von Mädchen zeigt, die weniger als 10 Jahre alt sind, also quasi in diesen Bereich der Kinderpornografie fallen, den du auch vorhin erklärt hast. Es dauert dann nach der Anklage nochmal gut ein halbes Jahr, bis überhaupt der Prozess beginnt. Also wieder eine Wartefrist bis April 2021 in diesem Fall. Was passiert denn dann in dieser Zeit?
Also wenn festgestellt wird, dass solche Inhalte vorhanden sind, ich hatte das ja gerade schon einmal kurz gesagt, bekommt der Beschuldigte erstmal nochmal die Möglichkeit, sich dazu zu erklären. Und wenn wir jetzt darüber sprechen, was passiert in der Zwischenzeit, muss man den Fokus vielleicht einmal doppelt stellen. Zum einen auf die Ermittlungsbehörden, was da bei der Staatsanwaltschaft passiert, aber natürlich auch schauen, was passiert denn da bei dem Beschuldigten überhaupt in der Zeit? Der sitzt ja, wenn er anwaltlich gut beraten ist, jetzt nicht nur rum und wartet und dreht Däumchen, sondern häufig ist es ja bei Beschuldigten so, dass die Menschen wissen, welches Ergebnis die Auswertung bringt. Man weiß ja, ob man solche Kinder- und jugendpornografischen Inhalte auf seinem Computer hat, ja oder nein. Und wenn man sagt, ich sehe das schon kommen, dass die Auswertung zu einem positiven Ergebnis kommt, dann ist man auf Seiten der Beschuldigten eventuell gut beraten, sich therapeutische Hilfe zu suchen und das Ganze für sich selbst aufzuarbeiten. Viele unserer Mandanten, die wissen auch schon um diese Thematik und fragen, ob das ja sinnvoll sein kann. Und ich antworte dann immer darauf, dass das in doppelter Hinsicht für Beschuldigte eine gute Entscheidung wäre, sich therapeutisch anbinden zu lassen. Zum einen natürlich für sich selbst, denn viele Menschen wollen auch einfach für sich selbst Klarheit haben und sagen, ich verstehe das gar nicht, ich bin jetzt hier mit 30 oder vielleicht auch älter Und ich habe mich doch nie für solche Inhalte interessiert. Ich habe immer ein Sexualleben gehabt, gemeinsam mit erwachsenen, gleichaltrigen Frauen. Und jetzt komme ich mit Mitte, Ende 40 vielleicht zu kinderpornografischen Inhalten. Und ich verstehe das gar nicht, wie mir das passieren konnte. Und darum ist es natürlich sinnvoll, das mal mit einem Profi aufzuarbeiten, um eben auch zu verhindern, dass man da, dass das nochmal passiert. Wir wollen das jetzt an der Stelle nur doch nochmal deutlich sagen, im Sinne von Geschädigten jetzt, nicht um den Beschuldigten zu schützen, sondern da haben ja alle ein Interesse daran, dass dieser Sumpf ausgetrocknet wird. Und zum anderen ist die Therapie immer sinnvoll, um am Ende prozesstaktisch vielleicht auch bei der Staatsanwaltschaft oder den Gerichten einen guten Eindruck zu machen, indem man dann hinterher zum Prozess kommt und sagt, ich räume das ein und ich gebe hier nicht nur ein Lippenbekenntnis ab, sondern über das, was ich sage, hinaus habe ich auch tatsächlich was gemacht, nämlich habe an mir gearbeitet. Und hier, Herr Richter oder Frau Richterin, ist meine Therapiebescheinigung. Und darin steht dann, dass ich das direkt gemacht habe. Und dann kann man insofern natürlich auch noch ein paar Pluspunkte sammeln.
Ja, das ist in unserem Fall, glaube ich, auch so gewesen, dass der Beschuldigte sich ja auch selbst in Therapie begeben hat und dass das dann im Zweifel auch wirklich Auswirkungen hat auf das Strafmaß, was am Ende veranschlagt wird. Also hier war es jetzt so, dass im Prozess selbst das Gericht schon in Aussicht gestellt hat, dass der Beschuldigte mit einer Bewährungsstrafe rechnen könnte, wenn er denn ein Geständnis ablegt. Das schien hier ein wichtiger Punkt zu sein. Ist das denn üblich, dass die Beschuldigten dann auch ein Geständnis ablegen? Oder wie fällt denn so ein Strafmaß aus, wenn kein Geständnis abgelegt wird?
Also jetzt über die Strafrahmen für die einzelnen Vorschriften im Detail zu reden, ich glaube, das wäre hier jetzt zu viel und wenn man da jetzt einzelne Monate und Jahre nennt. Aber wir wollen das einfach einmal zusammengefasst sagen, dass wenn jetzt erwachsene Beschuldigte mit solchen Dateien angetroffen werden und das jetzt auch geringe Grenzen überschreitet, also wir sprechen jetzt hier von Dateien ab 10, 20, 100 aufwärts, dann werden diese Verfahren in der Regel mit einer Bewährungsstrafe zum Abschluss gebracht. Für Betroffene, die sich mit der Thematik gar nicht auskennen, einmal vielleicht kurz zur Einordnung. Das Gesetz sieht bestimmte Strafrahmen vor und alle Strafen über 2 Jahren, die können nicht mehr zur Bewährung ausgesetzt werden. Bedeutet, wenn man jetzt zu einer Freiheitsstrafe von 2 Jahren genau verurteilt wird, dann stellt sich immer die Frage, kann man dafür noch eine Bewährung geben, ja oder nein? Alles, was darüber ist, 2 Jahre, 1 Monat, bedeutet automatisch Vollstreckung und JVA. Und die Strafe bewegt sich in der Regel knapp unterhalb von 2 Jahren, wenn Beschuldigte ein Geständnis ablegen. Ich sage in der Regel, klar, wir haben auch immer Mandanten, die haben dann 1 Million kinderpornografische Videos. Das ist dann natürlich einerseits eine Ausnahme, aber andererseits auch eine ganz andere Dimension. Aber wenn man sich mal den Durchschnitt anschaut, dann hat man immer die Chance, eine Bewährung zu bekommen. Und ja, was braucht man für die Bewährung? Dafür braucht man in der Regel eine positive Sozialprognose und eben die Erwartungshaltung, dass Beschuldigte solche Straftaten nicht nochmal begehen. Und die Grundlage dessen, die schafft man sich zum einen durch ein Geständnis, wodurch man ja zum Ausdruck bringt, ich habe das getan, mir tut es leid, ich habe das für mich auch reflektiert und aufgearbeitet. Und zum anderen, ich habe mich therapeutisch anbinden lassen und das legt dann eben, so wird es hier auch gewesen sein, den Grundstein für eben die Entscheidung, die Strafe wird zur Bewährung ausgesetzt, der Beschuldigte muss nicht in die JVA.
Ja, vielen Dank. Genauso ist es hier auch gewesen. Ja? Also der Beschuldigte legt quasi ein Teilgeständnis ab, wird zu einer Freiheitsstrafe von 10 Monaten auf Bewährung verurteilt, weil er die Weiterleitung von mehreren kinder- und jugendpornografischen Dateien zugesteht. Was er aber nicht gesteht, ist, dass er nahezu 300 Dateien besitzt, was ihm die Anklage eben auch vorgeworfen hat. Trotzdem wird die Strafe zur Bewährung ausgesetzt. Die Richterin in diesem Fall sieht als erwiesen an, dass der Beschuldigte circa 30 Fotos verschickt hat an mehrere Empfängerinnen. Fotos, die auch wirklich schwere sexuelle Gewalt gegen Kinder zeigen. Und er wird eben auch verurteilt wegen des Besitzes dieser Missbrauchsdateien, auch wenn er das nicht gestanden hat. Jetzt haben wir hier in dem Fall ja den Fall gehabt, dass der Beschuldigte in der Öffentlichkeit stand, eine Person des öffentlichen Lebens war. Hier wird auch als strafmildernd quasi bewertet, dass der gesellschaftliche Schaden, den er erlebt, als Teil seiner Strafe mit angesehen wurde. Ja, und er hatte sich aus Eigeninitiative auch schon in Therapie begeben. Wie ist das denn jetzt bei Beschuldigten, die kein öffentliches Interesse auf sich ziehen? Ja, du hattest das ja am Eingangs auch schon gesagt, dass das eigentlich der Regelfall ist, dass diese Verfahren gar nicht so sehr in die Medien gezogen werden, wie das jetzt in unserem Fall war. Ist es dann zu erwarten, dass eine Strafe höher ist? Oder, ne, du hast ja gerade schon gesagt, Bewährungsstrafen sind üblich, aber wir bewegen uns wahrscheinlich dann genau innerhalb dieses etwas größer gelegten Strafrahmens, nehme ich an.
Genau. Die Auswahl, die der Gesetzgeber den Richtern lässt, ist eben diese Frage Bewährung ja oder nein. Und es wird gesagt, dass eine Gesamtbetrachtung angeschaut werden soll. Und wer, ja, vielleicht hört das hier ja jemand, der schon mal wegen solchen Vorwürfen mit mir am Gericht war und weiß dann auch, was ich in Plädoyers am Ende von solchen Verfahren in der Regel sage, dass bei Beschuldigten die Frage der juristischen Bestrafung jetzt häufig gar nicht die Frage ist, wie bestrafe ich den Beschuldigten nur, sondern welche juristische Strafe wird über den sozialen Schaden hinausgehend verhängt. Und da hatten wir ja eingangs schon drüber gesprochen, dass es eben Menschen gibt, die das in sozialer Hinsicht sehr stark trifft. Man kann sich beispielsweise einen Lehrer vorstellen, der mit Kinderpornografie angetroffen wird und dann von einem Tag auf den anderen seinen Job verliert. So, natürlich jetzt an der Stelle fairness halber auch zu sagen, wenn Lehrer solche Inhalte besitzt, ist er vielleicht auch für den Beruf nicht unbedingt geeignet. Aber aus dessen Sicht, und darüber sprechen wir hier, ist das Ganze sozial natürlich dann ein sehr harter Einschnitt mit allen finanziellen Konsequenzen und allen sozialen Konsequenzen, die damit verbunden sind. Und das schauen sich Richter dann im Einzelfall natürlich schon genau an. Was kommt jetzt noch obendrauf? Oder auf der anderen Seite eben auch bei Menschen, die das sozial überhaupt nicht betrifft, weil sie keinen Beruf haben, den das betrifft, weil sie keine Partnerschaft haben und gar nichts, wo es dann eben die alleinige Strafe ist. Aber ja, egal wie nuanciert das dann auch wird, am Ende gibt es dann doch in der Regel die Bewährungsstrafe. Und das wollen wir auch dazu sagen und das darf man noch nicht vergessen, neben der Bewährungsstrafe werden auch sogenannte Bewährungsauflagen verhängt. Bedeutet nicht, dass hier jetzt jemand den Eindruck bekommt, die Beschuldigten kriegen dann Bewährung und gehen dann wie mit einem gefühlten Freispruch aus der Sache raus und haben dann eigentlich gar keine Konsequenz. Nein, so ist es überhaupt nicht. Im Rahmen der Bewährungsauflagen kann Bewährungshelfer bestellt werden, können hohe Geldauflagen verhängt werden und da werden dann doch eben Konsequenzen häufig gemacht, die spürbar sind.
Was ja auch aus Opfersicht natürlich total wichtig ist, ne, dass das eben nicht ein gefühlter Freispruch ist, ne? Um das hier nochmal zu betonen, auch an der Stelle.
Absolut, absolut. Und wenn man also diese Verfahren wegen Besitz von Kinderpornografie kennzeichnen sich ja im Vergleich zu beispielsweise Missbrauchsverfahren dadurch, dass man das Opfer nicht präsent hat. Es sind eher abstrakte Opfer. Das darf aber natürlich nicht hinwegtäuschen darüber, dass alle Personen, die auf diesen Bildern abgebildet sind, tatsächlich reale Menschen sind. Und wenn sich niemand das anschauen würde, dann würde das vielleicht am anderen Ende der Welt nicht gemacht. Und darum ist es immer ein sehr sinnvoller Ansatz, die Leute therapeutisch anzubinden, um eben zu verhindern, dass Leute sowas in Zukunft nochmal nachfragen. Das ist da der wirklich sinnvollste Ansatz.
Würdest du denn zusammenfassend sagen, dass der Fall, den wir jetzt hier besprochen haben, in Sachen Kinder- und Jugendpornografie ein ungewöhnlicher Fall ist?
Er ist ja insofern ungewöhnlich, als dass der Beschuldigte selbst im Blickpunkt der Öffentlichkeit stand und dann auch namentlich genannt wurde im Rahmen der Berichterstattung, dass die Zeitung dabei war, als die Hausdurchsuchung erfolgt ist. Also das ist wirklich sehr ungewöhnlich. Aber vom reinen Ablauf her, wie dieser Verfall sich so entwickelt und zugetragen hat, was der Beschuldigte getan hat, wie die zeitlichen Abläufe waren, dass dann am Ende ein Gerichtsverfahren stattgefunden hat, dass es eine Bewährungsstrafe gibt, das spiegelt schon den Durchschnitt der auch von uns bearbeiteten Fälle wider.
Und wenn du sagst, der Durchschnitt der von euch bearbeiteten Fälle, das heißt, es ist für dich im Grunde ja Alltagsarbeit, oder? So habe ich es jetzt verstanden.
Ja,
aufgrund einfach der Masse der Fälle.
Ja, mittlerweile schon. Also ich hatte das ja eingangs schon gesagt, als wir damit angefangen haben. Da haben 2-3 Leute pro Woche angerufen und heute rufen 2-3 Leute pro Tag an, wenn es um solche Vorwürfe geht. Es hängt jetzt aber natürlich nicht nur damit zusammen, dass alle Betroffenen auf einmal Interesse an Kinder- und Jugendpornografie haben und irgendwie das sexuelle Interesse sich plötzlich sehr verändert hat. Nee, überhaupt nicht. Einer der maßgeblichen Gründe dafür ist, dass die Möglichkeit der Verbreitung sich ja total geändert hat durch das Medium Internet, durch soziale Netzwerke. Man muss sich das mal vorstellen. Jemand stellt in eine WhatsApp-Gruppe, die vielleicht 200 Teilnehmer hat, ein kinderpornografisches Bild ein und dann werden schon 200 Ermittlungsverfahren eröffnet, nämlich gegen alle Teilnehmer dieser Gruppe.
Unabhängig davon, ob sie das Bild haben wollten oder nicht.
Ja, na klar. Und dann stellt sich natürlich häufig die Frage, haben die Betroffenen das Bild gesehen? Haben die es bewusst besessen? Haben die es runtergeladen? Und wie haben die darauf reagiert? Aber es gibt ja erstmal diese Ermittlungsverfahren. Und auch im Bereich von Jugendkriminalität, wo Jugendliche sich diese Bilder hin und her verschicken, geschieht das Ganze, und das ist ja nur auch wirklich meine Erfahrung, nicht aus sexuellem Interesse an Kindern oder sexueller Devianz oder sonst was in die Richtung, sondern bei jungen Leuten ist das häufig grenzüberschreiten, Grenzen austesten und einfach ungewöhnliche Dinge haben. Auch klar, natürlich mit dem Fokus, dass das natürlich alles absolut nicht in Ordnung ist.
Ja, damit zählt der Straftatbestand dann für dich als Strafverteidiger also leider so zum traurigen Alltag, ne? Weil einfach Missbrauchsbilder wird es immer geben, solange es einen Markt dafür gibt. Und trotzdem wird aber von der Öffentlichkeit ja nur selten Notiz von den Verfahren, die dann angestoßen werden, genommen. Ja, das können wir, glaube ich, hier so am Ende einmal festhalten.
Also im Vergleich zu der Anzahl der Fälle sicherlich. Teilweise, wenn es Fälle gibt in beispielsweise ländlichen Regionen, wo jetzt eh nicht so viel in der Zeitung steht, dann kommt manchmal die Presse. Aber ich sage immer den Beschuldigten, wenn man jetzt in Berlin angeklagt ist wegen Besitz von Kinderpornografie, dann finden von diesen Verfahren wahrscheinlich 5 pro Tag statt. Und rechts daneben ist noch ein Mordverfahren, wo sich die Presse mehr für interessiert. Und links daneben sitzt ein prominenter Beschuldigter. Da hat man dann eine sehr gute Chance, dass das nirgendwo auftaucht. Aber wenn es ländliche Regionen sind, dann besteht die Gefahr doch, Gefahr in Anführungszeichen aus Sicht der Beschuldigten, dass darüber berichtet wird.
Ja, Nikolai, ich danke dir. Wir sind am Ende des Falls und damit auch im Grunde am Ende unserer ersten Folge angelangt. Ich möchte hier noch einen kleinen Hinweis geben für unsere Zuhörer. Wir stellen Ihnen natürlich auch ein paar Informationen in die Shownotes. Wenn Sie sich für das hier besprochene Verfahren interessieren, werden wir Ihnen dort ein paar Quellen verlinken. Und Sie finden natürlich auch weitere Informationen zum Thema Sexualstrafrecht und auch der Beratung von Nikolais Kanzlei in den Shownotes. Und ja, damit danke ich dir, Nikolai, für deine Zeit und deine Einsichten in dieses Thema. Und Ihnen, liebe Zuhörer, danken wir fürs Zuhören. Wenn Sie uns schreiben möchten, dann finden Sie unsere E-Mail-Adresse ebenfalls in den Shownotes. Und wir freuen uns natürlich über Feedback und vielleicht auch die eine oder andere positive Bewertung.
Und ich bedanke mich bei dir, Christine, dass wir uns hier so offen über das sensible Thema unterhalten konnten. Und bedanke mich bei allen, die sich für uns interessieren und hier zugehört haben.
Unschuldsvermutung. Der Podcast über Sexualstrafrecht mit Strafverteidiger Nikolai Udebreitzky und Christine Pepersack. Wenn Sie Rechtsberatung brauchen oder Unterstützung in Ihrem Verfahren benötigen, finden Sie alle Informationen auf ra-odebreitzky.de. Wenn Sie betroffen sind von sexualisierter Gewalt oder Missbrauch und Hilfe brauchen, wenden Sie sich ans Hilfetelefon unter 0800 22 55 530. Menschen, die sich sexuell zu Kindern und Jugendlichen hingezogen fühlen, können sich ans Präventionsnetzwerk Kein Täter werden wenden. Weitere Folgen unseres Podcasts Unschuldsvermutung finden Sie überall da, wo es Podcasts gibt.